Machst du, David, hast du jetzt wieder, hast du wieder irgendwelche krassen Fakten zur 25, zur Viertelhundert?
Du kannst auch Anfang machen, mir ist wurscht.
Ich kann. Also ich.
Ich kann auch.
Nee, boah, schwierig. Naja, also. Nee, mach du. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen schüchtern.
Okay, geht's los? Oh
Gott, nachher beschwert er sich wieder über zu wenig Redezeit.
Geht es los oder nicht?
Ja, wenn du loslegst, geht's los. Du fängst doch an, hast du gesagt.
In 8 Minuten wird geskypt unser silbernes Jubiläum, römisch die XX5 und damit quasi unsere Jubelfolge. Die feiert man ja alle 25 Jahre oder eben Ausgaben. Die 25, nicht nur bei uns eine ganz besondere Zahl, die 2 und die 5, die findet sich natürlich in unserem Leben hier und da immer wieder. Wir haben 2 Arme, wir haben 2 Augen, wir haben 2 Ohren, 2 Beine, aber 5 Finger, 5 Zehen und eben auch 5 Sinne. Und glaubt man der beliebten Internetseite herzvertrauen.de, die befassen sich so mit numerologischen Auswertungen, dann steht die 25 für einen besonders günstigen Zeitpunkt zum Gedanken- und Ideenaustausch. Und damit sind wir hier goldrichtig bei eben in 8 Minuten wird geskypt unserer silbernen Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen, Christoph, herzlich willkommen, lieber Stefan. Es kann losgehen. Es ist angerichtet, sagt man ja so schön.
Das ist aber schon, also ich finde schon, ich finde es ja eigentlich geil. Man muss das ist ja ein bisschen jetzt eine Frage, ob wir das jetzt hier richtig vermarkten, weil im Grunde kann man, also ist ja wirklich, ist ja ein Viertelhundert Folgen, muss man ja sagen.
Das kann man so sagen.
Und wenn man richtig. Eine Viertelhundert Folgen schon gemacht hat, oder macht jetzt in die Viertelhundertste, das finde ich schon geil.
Gehört mal fast zum alten Eisen.
Ja.
Deutsches
Podcast-Establishment.
Ja. Fest zum und flauschig und dann kommen wir quasi.
Ja, im Prinzip so. Direkt danach, ja, das kann man so sagen.
Ja, gemischter Kack braucht kein Mensch.
Sehr gut.
Heißt das ein anderer? Hier, dieser mit, ja, Klaas, was Berlin?
Baywatch Berlin, aber den mag ich immer noch gerne.
Muss ich echt den gestehen. Mag der Christoph sehr, ja, sehr gerne. Aber
Christoph, jetzt, das war doch meine Überleitung zum Thema Berlin.
Ach so. Ey, da hätte es klingeln können. Stimmt. Aus gegebenem Anlass und fast tagesaktuell müssen wir natürlich in unsere beliebte Hauptstadt schauen und vor allen Dingen auf das, was sich da vor wenigen Stunden dramatisch abgespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch ein besseres beschreibendes Wort für finde. Mitunter traurig. Stefan, vielleicht kann der uns einen kleinen Überblick geben oder auch Christoph. Lieber Christoph, glaube ich, damit er ein bisschen an seine Redeanteile kommt.
Ja. Hau rein.
Ja, aber ihr wisst doch jetzt beide, wir haben doch jetzt beide rausgefunden, also alle drei haben wir rausgefunden, dass bei so Themen ja Eloquenz irgendwie ein Thema ist. Und ich bin jetzt nur euch beiden, was sowas angeht, ich bin hier der Muskel, nicht das Gehirn. Aber ich kann zumindest erzählen, wie das, also was da gestern passiert ist, wissen wir, glaube ich, alle. Also wer das nicht mitbekommen hat, dass wir da jetzt noch Leute mitnehmen müssen, das fände ich schade. Also ich möchte mich fast dagegen wehren, dass wir das erzählen müssen, was jetzt war. Aber also wie ich das erlebt habe, kann ich erzählen, weil es tatsächlich erstmal so angefangen hat, dass meine Freundin mir angefangen hat, Sachen vorzulesen aus Twitter und ich da währenddessen gemerkt habe, dass man sowas ähnliches, so ein bisschen wie bei Donald auch, dass ich mir so einen gefährlichen Zynismus angeeignet habe, der mir quasi erlaubt, das irgendwie wegzupacken und so ein bisschen erstmal, also tatsächlich zu lachen, ohne dass ich aber das natürlich wirklich lustig finde, sondern das ist, ich glaube, tatsächlich auch so ein ausgeklügelter Schutzmechanismus, den man mittlerweile hat, dass man denkt, ja Mensch, ist ja irre, da läuft einer, ich habe euch hier ein Bild geschickt, können wir vielleicht nachher posten, von einem Plakat, das jemand gemacht hat, weil eine der wahnsinnigen Sachen, die er da erzählt wurde, immer wieder, und ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich verstanden, warum, ist ja, dass Wladimir Putin und Donald Trump vor allem die Heilsbringer sind und dass da doch ein Friedensvertrag geschlossen gehört. Weil wir, glaube ich, offiziell noch keinen haben mit die BRD ist nur im Waffenstillstand oder so. Offiziell, wie auch immer. Auf diesem besagten Plakat jedenfalls waren Donald Trump und Wladimir Putin ganz groß abgebildet zusammen mit John F. Kennedy, Martin Luther King, was der Oberknaller ist eigentlich.
Nelson Mandela,
Wahnsinn. Eigentlich ist das der Oberknaller und ich weiß nicht, wer noch. Aber also wirklich absolut albern. Und da dachte ich, mein Gott, ist das alles absurd? Und irgendwann kam man dann aber, natürlich hat man sich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was da eigentlich tatsächlich wirklich gerade passiert. Und das war schon irre, weil, also, auch die Mischung war so absurd. Da war ja wirklich alles. Da waren Reichsbürger und irgendwie Familien auf Ausflug und irgendwelche Friedensaktivisten, so hier die ganzen Corona-Typis. Es war Wahnsinn. Also,
du hast
eine der übrigens der Lieblings, ja. Eine der Lieblingsüberschriften, die möchte ich kurz noch loswerden, bevor ich es vergesse gleich, war der Reichskanzler, also ne, Reis wie Reis, das, die Frucht, der Reichskanzler wurde abgeführt, damit haben sie, wie heißt der scheiß Koch wieder? Attila Hildmann genannt.
Attila.
Der ja. Reichskanzler wird gerade abgeführt, fand ich
also, lustig. Du hast eben schön das Wort absurd in den Mund genommen und mir fällt wirklich schwer, diese ganze Absurdität dieser maximal Verwirrten auf den Punkt zu bringen, was bei welchen ich da die größten Fragezeichen habe. Und ich habe wirklich viele, ich habe eigentlich fast ausschließlich Fragezeichen. Das fängt, ich will gar nicht aufzählen. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt und aufhört. Ich weiß einfach nur, dass es mich einmal mehr einfach nur traurig macht, dass sowas möglich ist, dass sowas auch irgendwie zugelassen wird. Dass denen wirklich auffällt nach wenigen Stunden, dass da ja Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden und keine Masken getragen werden, obwohl das der eigentliche Grund der Demo war. Und das Allerschlimmste an der Geschichte ist, dass da irgendwelche Reichskriegsflaggen und nicht irgendwelche, sondern massenhaft dazwischen wehen und es überhaupt niemand zu interessieren scheint. Und das, ich glaube, das größte Problem, das ist jetzt eine ganz mutige Behauptung, sind ja nicht die, die diese Flaggen tragen, sondern alle anderen, die drumherum stehen und für die das überhaupt kein Problem mehr zu sein scheint. Es ist doch, also das sind einfach Bilder, finde ich. Und klar, wenn jetzt die Presse überall schreibt, da wurde der Reichstag gestürmt und sowas, das ist natürlich auch nur teilrichtig. Ich meine, jo, die sind die Treppen hochgelaufen, aber das sind trotzdem Bilder, die werden so propagandatechnisch, werden die einfach schwer wieder wegzubekommen sein.
Ja, also, was auch eine Größenordnung ist, die wir, also ich meine, wir haben ja alle, also es ist ja schon, also ich meine, Nazis hat es immer auch weiterhin gegeben und die haben dann also Lattenheimer eingesteckt und die sind auch mal so ein bisschen marschiert und das waren dann 500 Stück und die wurden dann mit Gegendemonstrationen zugeballert und dann war es weg. In der Größenordnung haben wir das, glaube ich, alle noch nicht gesehen und also in unserer Lebzeit und das ist schon hart. Also das meine ich aber mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem Schutzzynismus, den man sich irgendwie so ein bisschen aneignet. Weil es wirklich schwer ist, damit umzugehen.
Aber, also, wie gesagt, eins dieser Fragezeichen, die ich habe, ist halt, ich war halt in meinem Leben schon auf vielen, relativ vielen Veranstaltungen, wo es eher zu linker Gewalt kam, also da die ganzen 1. Mai-Demos und G20-Gipfel und hast du nicht gesehen.
Du warst da übrigens aus journalistischer Sorgfaltspflicht. Du hast nicht mitgemacht.
Ich wollte es nur einmal kurz. Nee, ich habe da, genau, ich habe da früher gearbeitet. Aber wenn ich mir auch da angeguckt habe, da wurde wirklich wegen deutlich weniger, wurden da Wasserwerfer aufgefahren, wurden da auch Leute echt hart angegangen. Man mag sich das, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jemand mit so einer Flagge auf die Treppen da hochläuft und sich da und sich da entsprechend positioniert. Also ich sag mal so, das wurde bei 1. Mai-Demos, da wurden die Leute aber auf halber Strecke, da wurden die schon ordentlich zusammengeprügelt. Und dann standen da die Wasserwerfer rum und haben die Leute weggespritzt. Das ist für mich unbegreiflich, wie da drei arme Seelen in Polizeiuniform oben auf den Treppen stehen, der eine ohne Helm, und da versuchen die, diese Welle aufzuhalten. Also das ist eines meiner ganz großen Fragezeichen. Wie kann das passieren, zumal genau diese Aktion ja scheinbar in den entsprechenden Plattformen im Internet schon Tage und Wochen lang vorher angekündigt war? Kann also nicht überraschend kommen.
Nee. Naja, also, und die Polizei. Ja, mach, Stefan, mach.
Zu dem Plakat, Christoph, das du auch in unsere Gruppe geschickt hast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die anderen beiden Personen, die da drauf zu sehen sind, sind die Geschwister Scholl und eine weiße Rose. Also die machen das Bild des Wahnsinns dann quasi perfekt für so eine Veranstaltung, die auch noch in ein Boot zu werfen mit Donald und Wladimir, da wird es schon komisch. Dann habe ich denselben Gedanken wie David. Diese Kackveranstaltung heißt Sturm auf Berlin. So, und dann stehen ernsthaft drei arme Seelen von Polizisten am Ende vor dieser Tür des Reichstagsgebäudes und müssen gucken, dass die Vögel mit ihren Flaggen nicht da reinmarschieren und das Ding propagandistisch noch deutlich mehr aufladen, als es jetzt ohnehin schon aufgeladen ist. Wer hat diesen Polizeieinsatz dann geplant? Weil letztlich ging es doch darum. So habe ich das zumindest verstanden. Und dann muss man doch da, dann stehen da nicht drei, dann stehen da 300. Und dann ist Schicht im Schacht. Dann probiert auch gar keiner hinzurennen. Dann passiert einfach gar nichts. So, und das ganz Abstruse oder Absurde, wie auch immer, ist ja der Prozess vorher. Irgendjemand verbietet diese Demo. Die Teilnehmer der Demo beziehungsweise ihre Veranstalter flippen aus und sagen, es kann nicht sein, wir leben in einer fucking Diktatur. Was sie ja eh die ganze Zeit behaupten, ist ja eh schon eine Diktatur. Dürfen ihre Meinung nirgends sagen und überhaupt dürfen sie gar nichts.
Dabei müssen Mundschutz tragen, ganz schlimm, ja.
Dabei schwurbeln sie den ganzen Tag durchs Internet und durch Foren und was weiß ich worum, ohne dass ihnen irgendjemand irgendein Leid antun würde oder ihnen ihre Meinung verbieten würde. Das Einzige, was man tut, ist, man muss den Scheiß nicht glauben, den sie erzählen. So, dann ist diese Demo verboten. Dann schreitet ein Gericht ein und sagt, das können wir so nicht machen, die Demo ist erlaubt. Die Vögel dürfen kommen. Und die dürfen, auch ursprünglich neben Sturm auf Berlin, gegen die Maskenpflicht demonstrieren, die ja derart tragisch ist, man kann es gar nicht nachvollziehen, wie schlimm das ist, eine Maske zu tragen. Jeden Tag gehe ich wirklich durch die Hölle, weil ich bei meinem Einkauf für eine Viertelstunde eine Maske tragen muss. Es ist auch für mich kaum auszuhalten. So ein Schwachsinn, das geht doch in keinen Kopf rein. So, dann lässt du die zu. So, und dann kommen die und dann ruft die Polizei in die Menge, Leute, zieht bitte eine Maske auf, bei einer Anti-Masken-Demo. Das ist doch schon vorher klar, dass die Scheißmasken nicht aufsetzen. Also sagen sie irgendwann, oh, ja, Masken wollt ihr nicht aufsehen, dann wenigstens Abstand. Oh, okay, nee, machen die auch nicht. Dann sagen wieder die Vögel, die dort sind, ja, ihr habt ja die Zufahrtsstraßen zugemacht. Wir sind 140 Millionen Menschen. Wir können den Abstand gar nicht einhalten, ist viel zu eng hier. Ihr müsst uns Berlin öffnen. Ja, und das End vom Lied ist, alles Quatsch, die Demo wird aufgelöst. Logischerweise, wussten vorher schon alle, 3 Tage vorher war für jeden klar denkenden Menschen klar, diese Demo wird aufgelöst.
Ja.
Und das ist so absurd, weil doch klar war, was passiert.
Und
im Nachgang können die Schwurbler jetzt wieder für sich beanspruchen oder tun es. Ja, das war von Anfang an so geplant, dass man unsere Demo auflöst und dass man uns nicht genug Platz lässt. Und deshalb mussten wir ja zwar quasi zwangsweise schon fast Richtung Reichstagsgebäude rennen, weil das die einzige Chance war, uns irgendwie Gehör zu verschaffen in dieser Meinungs-Diktatur. Das ist doch alles an Blödhaftigkeit nicht zu überbieten. Und dann, es mag ja sein, dass dort auch ein paar vernünftige Menschen mitgelaufen sind, die tatsächlich auch, ich trage diese Maske gerne, aber die tatsächlich einen Grund haben, gegen die Maskenpflicht zu sein, die vielleicht Schausteller sind oder was weiß ich, die vor dem finanziellen Ruin stehen oder Ärzte, die irgendwie anderer Meinung sind, die sagen, ey, wir vernachlässigen in dieser Zeit so viele andere Patienten oder was weiß ich, unseren Kindern geht es nicht gut, weil sie zu Hause bleiben müssen, vor allem denen, die in bildungsfernen Schichten oder bei Eltern mit Problemen aufwachsen. Alles richtig, nur dann äußere dich woanders und geh nicht dahin, wo du neben den fucking Fahnen aus dem Dritten Reich marschierst.
Das ist genau das, was ich gemeint habe. Du kannst deine Meinung ja jederzeit frei äußern und du kannst auch was gegen die Maske haben, alles schön und gut. Ob das dann nachvollziehbar ist, sei mal dahingestellt. Aber sobald du da bist und du siehst, dass rechts und links und vorne und hinten überall diese Flaggen neben dir wehen, dann musst du dich selbst hinterfragen, sagen, willst du wirklich Teil davon sein? Und spätestens dann musst du für dich selbst die Notbremse ziehen und sagen, alles klar, mein nächster Zug geht in 45 Minuten, ich gehe mal zum Bahnhof und ab. Ja, ist halt so.
Und solange
du da rumhängst,
können den Abstand wieder einhalten.
Ja, das wäre genau, da wäre allen geholfen. So, aber solange du da rumhängst, machst du dich einfach mit der Sache gemein. Dann bist du eben einer davon. Und das ist echt das Traurige. Aber wie gesagt, ich glaube, diese ganze Vielzahl an Fragezeichen, die es da noch gibt, Also mal, da, ganz abgesehen davon, da muss ja auch irgendein Polizeichef oder sowas, müsste eigentlich auch mal entlassen werden, oder? Also das, wie gesagt, wie du es eben gesagt hast, es ist alles so vorhersehbar. Bei jeder fucking 1. Mai-Demo, da wissen die vorher, yo, da kannst du durch die Lautsprecher sagen, was du willst, spätestens um 23.25 Uhr fliegen die ersten Flaschen.
Ja.
So, da brauchst du auch nicht mehr ankommen mit, bitte unterlassen Sie das, sonst müssen wir den Platz hier räumen. Du weißt einfach genau, was passiert, und deswegen ziehen die Polizisten sich auch entsprechend an. Und deswegen stehen da auch die entsprechenden Wasserwerfer. Das weißt du alles vorher.
So. Aber wenn du das jetzt tust, ne? Das ist jetzt ist jetzt Blödsinn vielleicht auch. Bei der Antifa, die am 1. Mai losmarschiert, beschwert sich hinterher keiner, dass die Polizei in der Montur dasteht. Wenn die jetzt in der Montur dasteht, erzählen die Schwurbler, dass die Polizei natürlich allein durch ihren Auftritt für die Eskalation gesorgt hat und sie überhaupt nichts dafür konnten, dass irgendwas eskaliert.
Naja gut, genau so argumentiert die Antifa ja auch. Die sagen ja auch, das ist provozierend, wenn da Hundertschaften in Kampfmontur neben der Demostrecke stehen. Die argumentieren ja genauso. Aber ist ja auch wurscht.
Und was aber jetzt halt auch totaler Schwachsinn ist, was ich jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht verifizieren können, diese drei armen Seelen sollen morgen zum Bundespräsidenten eingeladen werden?
Weil sie was gemacht haben?
Ja, weil sie das Reichstagsgebäude verteidigt haben. Das ist genauso bescheuerte Propaganda.
Ja.
Also wie man von der Gegenseite den halben Tag hört.
Als ob die da zufällig gestanden hätten und aus Zivilcourage sich ein Herz genommen hätten und sich da entsprechend positioniert hätten. Es war erstens mal ihr verdammter Job und zweitens mal ist es nicht ihre Schuld, dass die einfach absolut unterbesetzt da waren. Aber gut, sollen sie ihr Verdienstkreuz abholen.
Ja.
Wen interessiert's? Gut, jetzt ist natürlich die Frage, also das ist natürlich so ein bisschen, liegt in der Natur der Sache, dass wir gerade dieses Thema, glaube ich, nicht abschließend behandeln können, weil wir kommen von Hölzchen ins Stöckchen, fürchte ich. Und deswegen wäre mein Vorschlag, ob wir uns nochmal ganz obligatorisch, wie es eigentlich in jeder Ausgabe von In 8 Minuten wird geskypt sein muss, dass wir einmal den Sprung über den großen Teich wagen, denn auch auf anderen Kontinenten gibt's Krawall und Remi Demi, Christoph, stimmt das?
Krawall und Remi Demi, geil.
Von wem ist das?
Deichkind.
Deichkind, herrlich, ja.
Es gibt einer, ja, das könnte man jetzt zweiteilen, weil es natürlich, also in den USA waren jetzt diese Woche waren ja zwei Themen und eins hat mich unterhalten, weil es auch wieder sehr, sehr absurd und trashy war. Und das andere war aber eigentlich auch schon wieder sehr, sehr bitter. Wenn wir mit dem Bitteren anfangen, damit es aus dem Weg ist, die Geschichte, die in Wisconsin gelaufen ist, das war natürlich schlimm. Und das, der Kollege, der siebenmal in den Rücken geschossen worden ist, wo man ja auch so ein bisschen hin und her diskutieren kann, oder diskutiert hat. Naja, der ist nun mal auch mit dem Rücken zur Polizei, zu seinem Auto, und die wussten nicht, ob der da eine Waffe zieht oder nicht, aber ob das dann
dann schieß ihm ins Bein zur Hölle.
Was auch immer, also mach alles, halt ihn vorher wirklich auf. Ich meine, du kannst ja, dann wirst du halt vorher handgreiflich oder was weiß ich was, mach irgendwas, aber lass ihn halt nicht ans Auto, damit du ja die Rechtfertigung hast, siebenmal abzudrücken. Zu dritt übrigens, also Wahnsinn.
Aber auch siebenmal, also ich kenne mich jetzt mit Schusswunden und so nicht so wahnsinnig aus. Aber tut das Not? Also, oder ist man, wenn man einen richtigen fängt ins Bein und Oberschenkel oder so, ist man dann nicht einfach auch bedient?
Ja, du hast ja so ein bisschen das Gefühl, so, oh geil, jetzt darf ich mal.
Ja.
So, ich habe Rechtfertigung.
Da ist ja noch was drin im Magazin.
Ja, lass uns das mal leer pumpen. Also, irre, natürlich deswegen wieder weitere Ausschreitungen in den USA. Das wird ja auch nicht besser. Als Folge ist dann auch das passiert, wo irgendwie absehbar war, dass mal einer mit dem Maschinengewehr losläuft und halt mal zwei Leute erschießt.
Von denen er natürlich auch bedrängt wurde, offensichtlich.
Ja.
Aber wenn ich mit einer scheiß Maschinenpistole auf eine Demo gehe,
Pistole,
ja, von wegen. Wie ist das möglich zur Hölle? Ja, ich weiß, die Amis dürfen damit rumlatschen, aber
Die ganze Demo ist von Milizen
aufgelöst worden mit der Polizei zusammen. Da waren reichlich Leute mit Waffen, die nicht
das für heißt, den Staat. Und das Learning ist, Leute mit Maschinengewehren nicht provozieren. So für unser
eins. Nee, besser nicht. Einfach nicht in den Weg stellen. Im Zweifel findet der das geil, dass er das hat und möchte es vielleicht auch mal ausprobieren.
Ja. Und im Zweifel gibt es Menschen, die eine Erklärung dafür finden. Hier der Vogel von Fox News, Tucker Carlson, erzählt dann, ja, also wenn halt niemand mehr Recht und Gesetz ordentlich vertritt in unserem Land, da muss man sich nicht wundern, dass ein 17-Jähriger mit einem Maschinengewehr Recht und Gesetz selbst in die Hand nimmt.
Ich dachte, sein Präsident vertritt das Gesetz aber doch ganz.
Das dachte ich auch, der stärkt doch hier Law and Order und alles. Da muss man sich auch mal auf ihn verlassen können.
I don't know.
Also schlimm. Pfui.
Was ja aber, wenn ich kurz einschreiten darf, im Nachgang dessen passiert ist, ist das, was David Beier quasi beim FC Bayern fordert.
Stimmt.
Es hätte mal jemand aufstehen müssen, weil Manuel Neuer Lieder singt in seinem Urlaub, die nicht so richtig koscher sind. Schlechter Wortwitz. und jetzt haben quasi alle professionellen Sportligen der USA im Nachgang zumindest mal für einen Tag den Spielbetrieb eingestellt. Was ja schon in dieser Öffentlichkeitswirksamkeit und in dieser Breite schon ein ziemlich klares Statement ist. Jetzt wurden ja auch Dinge erarbeitet, sie haben mit Barack telefoniert, die Hallen werden zu Wahlstationen umfunktioniert, damit mehr Leute wählen gehen können. Da tut sich ja tatsächlich was in diesem
Land. Den amerikanischen Sport muss ich wirklich sagen, also nicht nur jetzt erst, also auch vorher schon, haben die sich angefangen zu solidarisieren. Jetzt haben sie ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, das finde ich schon gut. Also echt beeindruckend auch. Wie geschlossen die das alle machen, gerade in der, ich meine auch, das ist ja für die ist es ja nicht anders als für andere Industrien, die nicht so liefen wie sonst. Die haben jetzt gerade ihren Spielbetrieb wieder angefangen, entscheiden jetzt, wir setzen aus, sogar auf Sendung zum Teil. Also bei der NBA waren sie ja auf Sendung, glaube ich, und sind einfach nicht gekommen. Das ist schon stark. Und dann sind es auch nicht nur die Basketball ist ja auch eine schwarze Sportart letztlich, oder zumindest in weiten Teilen. Aber da machen halt alle anderen auch mit. Und dann ist es selbst beim Eishockey, wo es so wirklich das Gegenteil von dem ist, selbst sie haben nicht mehr gespielt, finde ich
dann schon gut. Und dann als Kontrastprogramm, wie gesagt, das hat der Stefan ja auch schon gesagt, das hatten wir auch schon mal thematisiert, so ein bisschen Rückgrat auch von, ich will nicht sagen europäischen Sportlern oder Verbänden, aber auch von Deutschen, so ein bisschen Rückgrat haben. Das Kontrastprogramm ist dann, Vergabe WM in Katar und Bayern Trainingslager in Katar. Dann kommt der Kaiser Franz Beckenbauer zurück und sagt, ja gut, also ich habe keine Sklaven gesehen, da ist alles fein. So, das ist so das Kontrastprogramm. Scheiß auf das, was mich nicht angeht. Hauptsache die Kohle stimmt. So fühlt sich's irgendwie an.
Ja, wahrscheinlich. Was soll ich sagen?
Traurig, aber wahr.
Ja, es ist ja irgendwie so. Ja, trotzdem ein kleiner Lichtblick
noch aus den aus den USA. Ja, ich habe also da kann ich sagen, wer Lust hat, sich es war ja auch die Convention der Republikanischen Partei, gespickt mit also herausragenden Rednern. Und wer sich das schön zusammenfassen lassen will, der kann bei YouTube kann er sich von Stephen Colbert die haben das live begleitet und der kann sich da immer die Intro-Monologe anhören und der fasst es schön zusammen. Also wie die da zum Teil unterwegs waren, das war schon Wahnsinn. Also da sind schon irre Sachen. Es ist immer noch so, dass ich manchmal auch das gucke und denke, wow, das muss doch irgendjemand geschrieben haben. Irgendwie ist es am Ende doch alles von wie heißt er?
Böhmermann?
Seth Rogen. Am Ende hat es Seth Rogen geschrieben, zusammen mit James Franco.
Oder Borat.
oder Borat. Und das ist alles ein großer Hoax. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Es ist Irrsinn.
Es ist Irrsinn. Aber trotzdem ein kleiner Lichtblick auch aus den USA war zumindest die Rede des ehemaligen Präsidenten, Herrn Obama. Das war wieder ein Masterpiece in in Reden schwingen. Ich weiß nicht, ob ich einen Menschen kenne, der besser reden kann, der besser pointiert reden kann, der besser Pausen setzt, da wo sie hingehören und so lange, wie sie da hingehören. Das ist schon Masterclass. Also wie gesagt, das ist ein Kontrastprogramm zu allem, was man so aus der republikanischen Ecke hört.
Fängt einen sofort ein, ne? Es ist fast egal, worüber der redet.
Es ist total
krass. Beruhigt einen und du hörst dem zu und dann das ist schon wirklich gut.
Also man stelle sich jetzt die größtmögliche Katastrophe vor, die es ja glücklicherweise nicht gibt. Einen republikanischen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten mit diesen Redefähigkeiten.
Ja, die kann es schon geben irgendwann, ne? Die gibt es jetzt
halt gerade nicht. Ich glaube,
es wird auf sich keinen republikanischen Präsidenten mehr geben.
Das Gute ist ja, dass das Gros der Anhängerschaft vermutlich den Unterschied gar nicht bemerkt.
Das kann sein.
Und vielleicht ist das auch zu verschwurbelt und zu kompliziert, was Herr Obama da redet. Vielleicht können die da auch gar nicht so in Gänze folgen. Wer weiß.
Also für mich hatte die Veranstaltung zwei Highlights. Mhm. Ein negatives und ein positives. Das Negative ist, dass diesem Ehepaar aus St. Louis
dort
auch Redezeit eingeräumt wurde.
Das muss ich überlegen.
Ne? Die stehen unter, sind angeklagt.
Du musst, glaube ich, kurz erklären, welches Ehepaar.
Ja, in St. Louis gab es ein gut situiertes Anwaltspärchen, das, wie lange ist das her? 3-4 Wochen vielleicht. Eine Demonstration der Black Lives Matter Art durch sein Wohngebiet derart verfolgte, dass sie mit geladenen Waffen vor ihrer Haustür standen und damit vor den Demonstranten rumgefuchtelt haben und du echt Angst haben musstest, dass die jeden Moment anfangen rumzuballern, weil sie aus welchem Grund auch immer um Leib und Leben und um ihr Hab und Gut fürchten, von dem nun wirklich niemand was wollte. Und genau und
bei Waffen reden wir auch nicht von, weiß nicht, Kleinkalibern oder Steinschleudern, sondern das ist schon ein ausgewachsenes Sturmgewehr, was der Kollege da mitgebracht hat.
Genau, und diese beiden Menschen werden jetzt von der Republikanischen Partei quasi als Helden des weißen Amerika präsentiert, weil sie dafür eingetreten sind, dass man A, Waffen tragen darf in diesem Land und dass man B, natürlich das Recht hat, sein Eigentum, seinen Besitz jederzeit mit quasi allen Mitteln zu verteidigen, wenn es denn Not tut. Und dann kriegen die jetzt angeklagt sind in ihrem Staat, Redezeit auf der Republican National Convention. Und das ist schon viel absurder wird es nicht mehr. Also wirklich, absurd ist heute, alles
und dann,
ist absurd.
Und dann muss man sich überlegen, dann sitzt irgendwo anders in diesem Staat ein 17-jähriger Junge rum mit einer ähnlichen Waffe und denkt sich, ja cool, wenn die so gefeiert werden, dann scheint das ja irgendwie richtig zu sein, dann ist das auch cool, wenn ich das mache. Und am Ende des Tages, wozu ist so ein Gewehr da? Ja, da kann man eben auch mit schießen und das ist vielleicht dann auch noch geiler, als nur mit rumzufuchteln. Also total brainwashed und brandgefährlich vermutlich. Also nicht vermutlich, ganz sicher.
Und das positive Highlight dieser Veranstaltung oder das lustige Highlight, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist der Moment, in dem Ivanka Trump an Melania Trump vorbeigeht auf dem Podium mit Ehemann/Vater in der Mitte. Und du wirklich sehen kannst, wie sehr die sich hassen. Also wundervoller Moment, dieses aufgesetzte Lachen und in dem Moment, wo die Tochter vorbei ist und du denkst, die Kamera ist weg, gefriert das Gesicht wieder in seine Botox-Form zurück. Wundervoll, wirklich. Also das ist Realsatire vom Allerfeinsten, das ist super.
Kommen wir doch wieder zurück auf unseren Kontinent und damit zur, ich glaube, mit Abstand absolut wichtigsten Frage.
Oh, nee, warte, stopp. Oh. Ich möchte einen Tipp noch zur Convention geben. Die habe ich muss erwähnt werden noch. Das eigentliche Highlight. Wenn ihr beide
das nicht gesehen Christoph, habt, Timing. Dann
tut mir leid, ist mir gerade eingefallen. Ich möchte es noch reinschieben. Kann ich noch reinschieben?
Schieb halt rein. Timing ist schon zerstört.
Ja, tut mir leid. Ich muss es trotzdem machen. Sonst verpassen die Leute das.
Go.
Und zwar muss man sich den Auftritt von Kimberly Guilfoyle anschauen. Das ist die Freundin von Donald Trump Jr.
Die ist crazy. Alter, das ist Wahnsinn. Also auch wer das noch nicht gesehen hat, das ist der, also das ist krass, dass das ernst gemeint wird. Es ist nicht zu glauben einfach.
Ja, ist das auch schon eine absolute Freakshow, ne? Wer da alles gesprochen hat. Auch die alle Kinder, ich glaube 80% der Redner waren irgendwie Kinder oder enge Verwandte.
Ja, ja.
Das, so, hat, also, das verdient ja nicht mal den Namen. Das hat mit der Republikanischen Partei nichts zu tun.
Nee. Da haben, nee, die haben es völlig hergeschenkt.
Da haben weder Politiker gesprochen, da haben nur komische Menschen gesprochen und Menschen aus der Familie und unsäglich. Ich reg mich nur auf.
Gut, also, wie kann ich dir jetzt eine Überleitung wieder bauen?
Also, vom mächtigsten Mann der Welt, vermeintlich, kommen wir zum mächtigsten Mann des Fußballs und fragen uns da natürlich, und das ist eben die angesprochene große Frage, um die sich das Tagesgeschäft ja gerade dreht: Where will Messi go? Und da gibt es wenige, die da besseren educated guess abgeben könnten als unser absoluter Fußball-Insider aus Mannheim, Christoph Kratz.
Jetzt bin ich gespannt.
Also zum einen möchte ich mal kurz sagen, ich finde es ganz schlimm, was der da macht eigentlich, also wie er es macht.
Auch das musst du erklären.
Ekelhaft illoyal, wie der sich verhält. Der versucht ja aus seinem Vertrag auszusteigen, ablösefrei wohlgemerkt, weil er sagt, er hatte eine Klausel für Juni, aber die hat er nun mal nicht gezogen und die wollte er jetzt ziehen, weil im Juni war ja nun mal gerade Pause, deswegen er möchte jetzt ablösefrei wechseln.
Das finde ich aber noch einigermaßen legitim.
Das ist überhaupt nicht legitim.
Warum?
Du hast einen Vertrag, da steht drin.
Ja gut, aber
Juni und damit ist es doch vorbei.
Ja, aber die Saison hat sich ja auch, ich sag mal, verlängert.
Unerwartet
verlängert. Ja. Ich meine, auch so normale Vertragslaufzeiten, die am Ende der Saison zu Ende gewesen wären, wurden ja jetzt auch künstlich verlängert, weil sich die Saison eben
also verlängert. Also es sieht jedenfalls so aus, als würde damit nicht durchkommen. Das heißt, es muss jemand Kohle bezahlen und wahrscheinlich nicht zu wenig.
Ja.
Und das muss er, im Vertrag stehen 750 Millionen. Der, ich meine, so viel wirst du wahrscheinlich nicht mehr zahlen müssen. Der stellt ja auch auf stur jetzt. Also, der macht ja das, was ein ordentlicher Fußballprofi dann macht. Wenn er gehen möchte, dann kommt er einfach nicht mehr zur Arbeit. Und das ist für einen Fußballclub finanziell dann so unrentabel, dass sie den dann halt doch irgendwie gehen lassen. So wird es wahrscheinlich laufen. Und dann denke ich, dass er am Ende nach Manchester geht, weil da die Kohle einfach den Ausschlag geben wird und weil sein Kumpel Pep da ist. Und
dann, ich habe aber heute gelesen, dass auch
Turin da wohl eingestiegen ist.
Nicht.
Kannst du nicht
verifizieren.
Ja, ich könnte mir nicht vorstellen eigentlich, dass Messi und Ronaldo ins selbe Team gehen.
Never ever.
Why? Ronaldo hat ein viel zu großes Ego, der will das schon mal gar nicht.
Ich glaube, der Messi will vielleicht nochmal die Champions League gewinnen. Ich meine, wie alt ist der? Mitte 30? Der hat jetzt auch nicht mehr.
Ronaldo ist älter, aber der ist, glaube ich, der
34 und 33.
Und du glaubst, der würde, wenn es jetzt von der Kohle, wenn Juve sagen würde, pass auf, Chrissy, wie schaut's aus? Wir hätten die Kohle, wollen wir den Typen holen?
Ich glaube, er fände es nicht gut. Dafür hat er ein zu großes Ego.
Ja, vielleicht haben die zwei aber auch Bock auf Weltbeherrschung.
Ja, man muss halt auch sagen, also für Messi wäre Italien auf jeden Fall der bessere Schachzug, weil in England das ist.
Da wird er doch nur getreten.
Das ist nicht sein Fußball. Da kommt er, da ist er nicht zu Hause.
Und dann also ist Liga natürlich wieder das Problem, das hatten wir bei Michael Jordan auch schon, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Dann läuft er natürlich auch Gefahr, sein eigenes Denkmal kaputt zu machen. Ne? Wenn der jetzt da, weiß nicht, 10 Tore in der Saison macht. Dann sagen sie alle, also dann hat er ein bisschen was von seinem Glanz verloren auch, ne?
Ja.
Dann sagen sie alle, der funktioniert halt in Spanien, der funktioniert in Barcelona, da war alles auf ihn zugeschnitten, aber in der normalen Mannschaft.
Stimmt.
Also ich glaube,
schon Kacke.
Ja. Das war ja, da ging es ja noch nie so wirklich. Aber also ich glaube, Manchester, Turin, es hat irgendwie seinen Reiz, aber am Ende des Tages passiert sowas sehr, sehr selten. So wie in der Formel 1 jetzt auch Sebastian Vettel nicht zu Mercedes gegangen ist.
Ja, also Christoph, mit solchen Aussagen kannst du aber wirklich auch einen Doppelpass gehen. So Nichtsagende, das passiert sehr, sehr selten. Jo.
Das ist ja nun mal so. Das ist doch keine Doppelpass-Aussage.
Das ist Rasendrescherei. Wenn er nicht bei Manchester City landet, fresse ich einen Besen.
Okay. Ich habe letztens auf bei den Kollegen vom Springer Verlag, die haben spekuliert, dass auch ein deutscher Dauermeister da mitbieten müsste, wenn ein Lionel Messi auf den Markt kommen würde.
Ja. Wie seht ihr das? Müsste, ist ja ohnehin die beste Vereinsmannschaft der Welt aktuell.
Aber die haben ja auch eine Tradition der Gegnerschwächung. Das könnt ihr vielleicht da an dieses...
Genau, den FC Barcelona musst du ja nach dem 8-2 nicht mehr schwächen.
Das ist aber
ja,
City vielleicht.
Ach so, ja, es läuft ja nicht unter Gegner, sondern unter Sparringspartner dann in dem Fall.
Okay.
Ich kann es übrigens, die Art und Weise, wie er das jetzt macht, ist natürlich vielleicht eventuell fragwürdig, aber dass er da jetzt weg will, auch nach 20 Jahren,
das finde ich
mich,
okay.
Ist für mich
das
absolut okay. Nachvollziehbar, weil die haben... Die sind so auf dem absteigenden Ast, das ist schon krass. Also die haben es halt irgendwie, die haben halt gedacht, man könnte Xavi mit Ivan Rakitic ersetzen. So, das ist so das Niveau, wo sich der FC Barcelona befand und wo er sich jetzt befindet. Oder Andres Iniesta mit Arturo Vidal. So, das ist so der Sprung, der da gemacht wurde. Also ich wäre schon viel früher gegangen, wenn ich Lionel Messi wäre. Aber gut, das ist meine ganz persönliche Meinung.
Also ohne da in die Details eingedrungen zu sein, ich so für mein Dafürhalten, so wie du es gerade erzählt hast, Christoph, kann ich das nur aus seiner Sicht verstehen, dass er sagt, pass auf, wir hatten einen Deal bis Ende Juni 2020 und die Saison hat sich nur entsprechend vorhergesehen verlängert und deswegen ist das jetzt noch gültig, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber das sind nur meine Two Cents dazu.
Einverstanden.
Gut. Christoph.
Ich möchte noch kurz was sagen.
Bitte.
Zwei Dinge. Zum einen hast du Springer gerade erwähnt. Mhm. Ich habe mich endgültig und komplett davon losgesagt.
Das ist stark.
Boykottiere alles, was von diesem Verlag kommt. Ich habe inzwischen auch, nicht nur, dass ich nicht mehr auf Bild.de klicke und Welt.de, ich habe auch inzwischen alle Twitter-Feeds, die zu diesem Hause gehören, aus meiner Liste gestrichen.
Wie kriegst du denn dann mit, was in den ganzen, in den 10 aktuellen Reality-TV-Shows läuft?
Überhaupt nicht. Und ich kenne auch nicht die Brüste des Monats und es ist mir scheißegal. Ich will überhaupt nichts mehr davon lesen, hören. Die dürfen keinen Penny auch nur irgendwie an Werbegeld an mir verdienen. It's over. Bin da raus.
Stefan, wir halten dich mindestens zweimal im Monat auf dem Laufenden. Hab keine Angst.
Genau, was los ist auf der Welt.
sehr gut. Christoph, ich würde den Stab einmal mehr gerne an dich übergeben, denn du hast etwas vorbereitet. Und darauf freuen wir beide uns sehr.
Ich habe was vorbereitet? Was habe ich denn vorbereitet?
Ja.
Was habe ich denn vorbereitet?
Ich habe gehört, du hast eine Frage vorbereitet.
Ach, wir sind da schon.
Ach, ja, klar.
Moment mal eben, ganz kurz.
Okay. Wo läuft der jetzt
kurz,
hin
und holt seinen Zettel? Ich habe kurz das Fenster zugemacht, weil ich habe kurz gelüftet, weil ich dachte, ich muss gerade nicht laut reden. Ich habe eine Frage habe ich vorbereitet. Und zwar, ich würde jetzt mal ausholen wollen. Also so eine Frage für die.
Das kennt man
so,
von dir gar nicht.
Wie wir das halt machen, so mit schweifen ja da mal ein bisschen ab ins Leben, ins Private. Ich habe seit diesem Sommer und speziell in den letzten 4, 5, 6 Wochen quasi erlebt, sozusagen, was ich dachte oder was ich vergessen habe, wie stark der Einfluss davon ist. Und zwar habe ich, einen neuen Tennistrainer. Und das klingt jetzt erstmal super unspektakulär. Ist es natürlich eigentlich auch, weil für mich Training schon lange oft. Also ich wusste gar nicht mehr richtig, was Training ist und was ein Trainer eigentlich ausmacht. Der hat mir aber wirklich, also möchte man fast sagen, ein neues Leben eingehaut sportlich. Also riesen Ehrgeiz geweckt und ich esse jetzt ordentlich und so ein Scheiß und versuche fit zu werden, weil nächstes Jahr spiele ich nochmal eine ganze Klasse höher und so weiter. Und ich wollte mit euch mal drüber sprechen, ob ihr euch entweder noch dran erinnern könnt an Trainer, die euch auf eine Art und Weise gepackt haben, dass ihr gar nicht, also dass es für euch selbst spürbar war, dass der mit was euch macht, mehr als nur euch einen Ball jetzt irgendwie zuzuwerfen. Oder ob ihr das aktuell sogar habt. Also für mich war das eine total coole, oder ist es im Moment eine total coole Erfahrung, so gefühlt aus dem Off geholt zu werden und gesagt zu bekommen, sag mal, du kannst natürlich, wenn du das möchtest und wenn es das ist, was du willst, dann kannst du natürlich irgendwie so ein bisschen locker machen, aber wenn du jetzt irgendwie nochmal gescheit machen willst, dann können wir das auch jetzt irgendwie nochmal verfolgen und ja, da interessieren mich eure Erfahrungen zu. Müssen auch gar nicht nur, muss gar nicht im Sportlichen sein, einfach nur habt ihr auch jemand, der euch auf ein Gleis geschickt hat, wo ihr mehr rausgeholt habt, als ihr eigentlich gedacht habt, dass es drin ist noch?
Wow, das war geil. War das eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, Christoph. Schön. Das ist eine schöne Frage. Stefan, willst du?
Ja. Ich denke gerade noch, aber was mir, also rein sportlich gesehen, war ich immer eine faule Socke, habe nur von Talent gelebt und nie gearbeitet, so wie andere das vielleicht getan haben. Was mir jetzt gerade spontan einfällt, ich war irgendwann mal als Praktikant und dann später als freier Mitarbeiter bei einem großen deutschen, weltweiten großen Männermagazin und ich war beim deutschen Ableger. Und ich hatte ein ganz tolles Thema und habe das in die Redaktionssitzung mitgebracht und das hat aber nicht so hundertprozentig thematisch zur Klientel gepasst. Und ich habe das Thema vorgestellt und habe im Prinzip in dem Moment, in dem ich es vorgestellt habe, auch schon angefangen, vor allen es wieder zu zerreden. Und danach hat mich nicht der Chefredakteur, sondern der Textchef zur Seite genommen und hat gesagt, Stefan, das war eine geile Idee und in Zukunft, und das ist nicht die erste, in Zukunft wirst du in solchen Konferenzen für deine Ideen einstehen und wirst dafür kämpfen. Und das hat mich tatsächlich beeinflusst, weil ich schon sagen würde, ihr zwei werdet jetzt wahrscheinlich lachen, dass ich früher eher leise war in solchen Veranstaltungen und das mich dazu gebracht hat, meinen Mund aufzumachen und ja, mich selber zu pushen und für mich da einzustehen und für meine Ideen zu kämpfen. Das ist jetzt so eine Analogie, die mir einfallen würde. Passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber
ist die Geschichte, die mir dazu einfällt. Doch, das ist doch so ein bisschen das Mentorhafte, ne? So ein bisschen sich inspirieren lassen.
Ja, einfach nur, das ist ja auch der geringe Aufwand, der in so einer Aussage steckt, das ist ja auch nicht viel Zeit. Also ich kann zum Beispiel bei mir, wenn ich kurz das noch erzählen darf, das war bei mir, ihr beide werdet euch erinnern, ich habe vor ein paar Wochen irgendwann super frustriert in die Gruppe geschrieben, alter Scheiße, Leute, habt ihr auch schon überall Schmerzen, es geht nichts mehr, ich bin frustriert, ich habe wieder abbrechen müssen, ich konnte nicht mehr, weil Rücken und hast du nicht gesehen und alles war scheiße. Und war eigentlich so grenzfrustriert, dass ich nicht mehr wollte. Und während ich da aber, also ich habe Einzel gespielt auf einem Platz und daneben hat unser Trainer Training gegeben. Und war dann eine Woche nicht auf dem Platz und kam dann wieder und wir hatten Training, Mannschaftstraining. Und der hat mich vor der Mannschaft rausgeholt und hat gesagt, pass mal auf, ich habe die ersten 20 Minuten rübergeguckt, was du da gemacht hast, das war großartig. Du kannst noch richtig Gas geben, aber dein Gejammer, das ist Scheißdreck. Was soll der Scheiß? Wenn es weh tut, tut's weh, dann musst du halt aufhören, aber dann müssen wir irgendwie dran arbeiten und müssen wir vielleicht ein bisschen Technik umstellen und dann geht das schon wieder, aber entweder jammerst du weiter und dann machst du halt nichts mehr oder du kommst jetzt ein bisschen mit auf den Weg, den wir hier machen und dann geht das wieder. Und das waren 90 Sekunden, die so fundamental alles verändert haben in meinem Kopf. Das fand ich schon faszinierend. Und ja.
Cool. Genau. Ja, ist doch schön. Also ich habe das jetzt gerade mal durchgeblättert in meinem Kopf. Wenn wir beim Sportlichen bleiben, meine ganzen Basketballtrainer, die ich hatte, das waren ein paar. Ich habe es versucht gerade zu überschlagen, da ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, der sticht raus, weil so und so. Aber ich kann sagen, dass ich glaube, von jedem Einzelnen, wie gesagt, das waren echt ein paar, mehr als man an einer, vielleicht sogar an zwei Händen abzählen kann. Ich glaube, von jedem hat man so ein bisschen was mitgenommen. Immer andere Impulse, immer so ein bisschen andere Herangehensweisen. Ich weiß, dass ich in den vielen Mannschaften, denen ich gespielt habe, ich hatte relativ unterschiedliche Rollen immer. Mal war ich Leistungsträger, mal war ich einfach nur Mitläufer, mal war ich irgendwas zwischendrin. Und so, ich weiß nicht, irgendwie muss man sich auch entsprechend auf seine Rollen einlassen und ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit sagen will, dass das die Trainer die entsprechenden dann irgendwie auch so gefördert haben oder so. Ich weiß nur so aus meiner persönlichen Erfahrung, es war so, dass so gegen Ende, oh, das klingt jetzt kommt ein großes Wort, Achtung, meiner Karriere auf dem Basketballplatz zumindest, weiß ich so, dass so diese Einflussnahme der Trainer immer mehr abgenommen hat. Und deswegen umso erstaunlicher für mich, dass du noch jetzt, dass du jetzt nochmal so einen Kick bekommen hast, Christoph, finde ich auch mega geil, finde ich echt cool, freut mich auch. Bei mir war es so, je älter ich geworden bin, je mehr wusste ich, was ich kann, was ich nicht kann. Ich habe mein Ding gemacht und das hat dann eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, aber da habe ich auch diese Impulse gar nicht mehr so gebraucht im Prinzip. Ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen Sturheit war oder sowas, aber da war es dann so, ja, ich das und das kann ich, das und das mache ich und das passt so und das läuft und gut ist. Ich weiß,
tatsächlich, ich komplett bestätigen. Für mich, wir hatten jetzt Tischtennis die letzten 2 Jahre einen Trainer und der hat auch versucht, so neue Dinge zu machen, im Tennis auch immer wieder mal. Und für mich ist das Ding im Tennis noch viel klarer. Ich habe einen guten Aufschlag, ich habe eine gute Vorhand, ich habe die schlechteste Rückhand im Umkreis von 50 Kilometern und daran wird kein Mensch mehr was ändern, weder ich noch irgendein Trainer. Die Nummer ist durch, ich kann es einfach nicht, ich brauche es aber auch nicht. Ich habe einen Weg gefunden, damit fein zu sein und klarzukommen und mein Spiel aufzubauen. Ja. Und ich würde eher sagen, ey, wenn mir jetzt einer sagt, ey Stefan, das kann, du bist jetzt 38, du kannst nicht mehr 75% Vorhand spielen, würde ich sagen, doch, kann ich. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann lasse ich es. Dann, es gibt keinen Weg, niemand baut mich mehr jetzt um.
Genau. Aber das Gleiche war bei mir und das hat viel früher angefangen, wahrscheinlich schon mit Anfang, Mitte 20 oder so. Das war, normalerweise von rechts machst du einen Korbleger mit der rechten Hand, von links mit links. Ich kann ihn mit links, ich kann ihn mit rechts. Ich würde nie und nie und nie auf die Idee kommen, in einem Spiel, wenn es um was geht, von links einen Korbleger mit links zu machen. Nie. Ja.
Aber genau da komme ich nämlich her, weil das ist ja das, das wollte ich, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, weil man natürlich in dem Moment, wo man eigentlich im Sport, das ist ja, wenn du aus der Jugendförderung rauskommst, dann hört es oftmals schon auf. Dann hast du vielleicht noch, wenn du im Seniorenbereich bist, dann trainierst du vielleicht noch, aber schon lange nicht mehr auf einer ganz anderen Art und Weise. Und dann denkst du, du hast das alles im Griff und du weißt, was du machst und so weiter. Und jetzt kommt es bei mir natürlich auch ein bisschen daher, ich musste so ein paar Sachen rein technisch, ich musste ein paar Sachen umstellen, weil mein Arm das nicht mehr hergegeben hat, weil der einfach wehgetan hat. Mag auch sein, dass das die ganze Sache nochmal anders darstellt, aber es gingen einfach Sachen auf einmal, die halt also zumindest lange nicht gingen. Und der klar, man muss noch aktiv sein, ne? Also ich glaube, du, David, du spielst glaube ich sowieso nur noch so ein bisschen vor dich hin, ne? Aber also das war schon eine coole Erkenntnis zu merken, oh hoppla, in dem Kadaver, mit dem kannst du ganz andere Sachen noch machen, die halt auch irgendwie auch nicht, und die sind auch nicht 5 Jahre her, sondern eher 15. Und du bist auf einmal wieder beweglicher und so. Das so einen nachhaltigen Effekt, weil ich kenne vom Training her, ich kenne es vor allem vom Eishockey halt eher noch dann, dass einer, dann rennst du irgendwie deine Runden und einer rennt neben dir her und brüllt dich an und dann gehen halt nochmal 5% mehr für 5 Sekunden.
Ja, klar.
Genau, und dann ist das vorbei. Das hat aber überhaupt, das hat jetzt keinen nachhaltigen Effekt, außer dass du gemerkt hast, okay, der hat ein bisschen Adrenalin freigesetzt. Aber dass du nochmal, also dass du nochmal so Schritte machen kannst.
Also bei mir war das, bei mir das anders. Ich habe, klar, in der Jugend und so, da kriegt man die ganzen Basics und die technischen Geschichten mit. Aber ich glaube, so die meisten Sachen, die ich über Basketball oder im Basketball gelernt habe, die habe ich erst so im Herrenalter dann irgendwann gelernt oder mitbekommen. Aber vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass Basketball, dass du viel gewinnst, wenn du Sachen verstehst. Da geht es nicht mehr, irgendwann nicht mehr so wahnsinnig drum, ob du jetzt, keine Ahnung, einen tollen Crossover hast oder sowas. Da geht es auch viel um Verstehen, um irgendwie das Spiel verstehen zu haben. Vielleicht kommt das auch daher. Aber ich, wie gesagt, ich kann das nur, also ich glaube, die härtesten Trainings und die härtesten, die Weiterentwicklungssprünge, die hatte ich eher so im Herrenbereich. Die hatte ich gar nicht so sehr in der Jugend. Aber das ist bestimmt auch Sportart abhängig. wie sich das da darstellt. Aber ja. Cooles Thema, das freut mich total, Christoph, und ich kann nur sagen, weiter so, du, wenn du deine Schmerzen im Griff hast, why not, dann greifst du halt nochmal an. Du bist ja jetzt auch erst Ende 20, du hast ja noch ein paar Jahre vor dir.
Ja, eben. Dann geht doch noch was. Sehr schön.
Sehr schön. Dann würde ich ja fast vorschlagen, wir läuten so langsam die Glocke für die letzte Runde, wo es so ein bisschen Richtung Empfehlungen geht, aus unserem Leben, aus der Medienwelt, was hat wer wie konsumiert, was kann er wer wie wo empfehlen, wie wollen wir es da machen, wer möchte da den Anfang machen?
Ich fange immer an, ich fange jetzt nicht an.
Okay, dann fange ich an.
Okay, dann mache ich danach, dann kommt Christoph zum Schluss.
Ich fange an und überrasche euch heute. Keine Musik, kein Film, auch kein Twitter-Kanal, ein Buch soll es sein. Hm. Und zwar heißt das Buch Amerika von T.C. Boyle. Das ist schon relativ alt, ist von 1995, aber ich lese das gerade. Und es beginnt im Prinzip damit, dass ein weißer Mittelschichtler, Oberschichtler in den USA einen illegalen Einwanderer aus Mexiko anfährt. Und der ist zwar relativ schwer verletzt, aber er kann aufstehen und weitergehen. Und dann entscheidet der Herr, ja Gott, dem gebe ich jetzt $20 und dann ist das auch gut. Und nach in diesem Buch kollidieren quasi die Welten dieser beiden Menschen. Und es ist im Prinzip, 1995 war das ein Porträt der amerikanischen Gesellschaft und es könnte nicht aktueller sein, weil es davon handelt, von den Ängsten der weißen Mittel- und Oberschicht, dass sie von illegalen Einwanderern, Schwarzen, Latinos und wem auch immer in ihrem wunderschönen Vorstadtleben bedrängt und verdrängt werden. Also genau die Menschen, die heute Donald Trump wählen, waren in diesem Roman von damals schon im Zentrum und auf der anderen Seite natürlich das unglaubliche Elend der illegalen Einwanderer, die auf, man kann schon fast Sklavenmärkten morgens vor irgendwelchen Supermärkten warten, ob sie heute irgendwo einen Dayjob bekommen, um irgendwo Früchte zu pflücken. Baumwolle Gott sei Dank nicht mehr, aber und das ist sehr, sehr eindrücklich, weil das Buch wirklich schon ein bisschen älter ist, aber das so klar auch heute noch auf den Punkt trifft, wie groß der systematische Unterschied in den Vereinigten Staaten ist zwischen Arm und Reich und der auch ein bisschen erklärt immer noch, was da drüben gerade abgeht. Also absolute Leseempfehlung meinerseits.
Sehr gut.
Und natürlich auch der Titel, Amerika. Es passt einfach, ne? Es ist wunderschön.
Einfach mit C, gut. Mit K.
Mit C und mit einem Akzent, weiß nicht mehr welcher, auf dem E.
Aha.
Dafür ist mein Französischunterricht zu lange her.
Okay. Gut, vielen Dank dafür. Dann mache ich mal weiter. Zuallererst mal danke für eine Empfehlung deinerseits. Ich glaube, in der letzten Folge, lieber Stefan, die Doku auf Netflix über Herrn Epstein habe ich mir reingezogen. Ist ja auch ganz düster und ganz. Hast du damals empfohlen, ne?
Ja.
Ja,
ist ja auch. Vor zwei heavy. Folgen, glaube ich.
Ja, vor zwei. Also ist ja auch heftig, aber kann man sich cool angucken. Sehr interessant. Ist aber nicht mein Tipp. Mein Tipp ist weder ein Buch, noch Musik, noch eine Serie. Es ist ein Film und zwar ein sehr, sehr kurzer. Den findet man auch nicht auf Netflix, den findet man nicht auf Amazon oder sonstigen großen Portalen. Es ist ein kleiner Film, den ein ehemaliger Kommilitone von mir gemacht hat, mit dem ich zusammen in Hamburg auf die Akademie für Publizistik gegangen bin. Der wohnt jetzt in Berlin, der hat, glaube ich, zwei Kinder und der macht, ist, glaube ich, Freiberufler und der macht kurze Filme für ein Portal, das sich mit Glaube und mit Gott beschäftigt. Wer mich kennt, weiß, damit habe ich eigentlich relativ wenig am Hut in meinem alltäglichen Leben. Aber dieser eine Film, den habe ich durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube tatsächlich mal auf Facebook gefunden, als ich mich dahin mal tonusmäßig im halben Jahr verirrt habe. und dieser Film geht darum, ich glaube, der geht auch nur so 2,5 Minuten, geht darum, wie Musik für ihn aus seiner Sicht mit Glaube und mit Gott zu tun hat. Und das ist dermaßen schön und dermaßen toll, dieser Film. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Den wird man so im Netz nicht finden. Das ist ja, wie gesagt, auch kein großes Portal. Aber ich werde den mal bei Gelegenheit twittern mit entsprechendem YouTube-Link. Es mag sein, dass der Film nicht jedem gefällt. Das ist auch keine High-End-Produktion. Das ist alles nicht fehlerfrei geschnitten. Aber dieser Film ist genau so, wie er ist. Ganz, ganz toll. Und den habe ich mir jetzt schon x-mal angeschaut. Mein lieber ehemaliger Mitkommilitone aus Hamburg, Sebastian Ronkal, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Und diesen Film möchte ich gerne empfehlen. Ich werde den entsprechend unter unserem Handle auf Twitter mal posten.
Ja. Yeah. Ist der noch schöner als der Film, den ich für euch beide mal gemacht habe?
Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich.
Ja, genau.
Das war viel Arbeit, aber das verlässt mich. Aber na gut.
Das ist uns klar.
Also gut, das heißt, man darf gar keine Filme mehr empfehlen. Ja.
Na doch, okay, ich verstehe. Okay. Ist das, mein Tipp ist, normalerweise würde man fest davon ausgehen, und es wäre auch so, wenn jetzt gerade nicht die Welt so komisch wäre, wie sie ist. In dieser Woche würde ich normalerweise Tenet empfehlen, aber ich konnte ihn noch nicht gucken. Das macht mich traurig.
Das hat aber in unserer kleinen Runde noch nicht davon abgehalten, Sachen zu empfehlen, die man noch nicht gesehen oder gehört oder geguckt hat.
Das stimmt, aber ich hab das eigentlich nicht vorzumachen. Also ich werde mir den Film erst anschauen, der neue Christopher Nolan. Ich gehe davon aus, dass... Nee, in der nächsten Folge habe ich ihn auch noch nicht gesehen wahrscheinlich. Scheiße. Naja, irgendwann werde ich ihn
empfehlen. Also ich kann nur dazu sagen, ich habe ein paar Sachen darüber gehört. Auch da wird...
Ich will nichts wissen.
Nein, ich erzähle dir nichts. Aber auch da wird scheinbar nur mit Wasser gekocht. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das nur vorneweg, das sagen die Fachleute. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Wo wir aber noch ganz kurz bei Film sind, Christoph, und ihr wisst alle, ich bin kein großer Comic-Fan, aber dieser Trailer von dem neuen Batman, der sieht schon sehr gut aus.
Ja, sieht schick aus, das stimmt.
Na, sieht schon cool aus. Das ist so eher so meins, wenn es nicht so knallig bunt ist, sondern so ein bisschen dunkel.
Ja, halt. Aber dann ist Christopher Nolan aber halt mal einfach voll auf, also ich meine, na gut, naja. Also, egal. Ich war ja auch gar keine Diskussion zwischen uns beiden, ne? Du hast jetzt gar nicht gesagt, Christopher Nolan ist scheiße, ne?
Nee, hast du gar nicht gesagt.
Nee, hast du gar nicht gesagt, nee, gut. Dann muss ich ja gar nicht streiten. Was ich empfehlen will, ist Musik ausnahmsweise in dem Fall. Und zwar, ich glaube, letzte Woche, vielleicht auch Ende vorletzter Woche, kam das neue Album von Biffy Clyro raus. Nennt sich A Celebration of Endings. Biffy Clyro ist eine super coole Band, die eines meiner Lieblingsalben überhaupt gemacht hat. Und dann waren jetzt zwei, die sind aber ab und an auch mal ein bisschen schräg unterwegs. Und die letzten Sachen, die sie gemacht haben, waren tatsächlich sehr schräg. Aber das Album jetzt wieder ist wirklich cool. Gefällt mir total gut. Kann ich jedem empfehlen. Ist was für Leute, die eigentlich lieber rockig unterwegs sind. Aber da sind auch Sachen dabei für andere.
Twitter das doch mal bitte, damit ich mir jetzt nicht hier Namen notieren muss. Dann kann ich da einfach draufklicken. Das wäre doch cool.
Das kann ich machen.
Danke.
Absolut. Wie hieß der Superhit quasi? Der ist schon ein paar Jahre her.
Der Superhit?
Ja, der war schon...
Die haben ein paar Hits. Black Chandelier war ein großer Hit. Egal, überhaupt von dem Album. Opposites hieß das Album. Da waren 4, 5 Nummern drauf, die wirklich im Radio auch richtig abgegangen sind.
Ich glaube, Black Chandelier war, glaube ich, schon so das, was alle damals gehört haben.
Das kann sein, dass das die größte Nummer war.
Hat die Rockblase verlassen.
Aber also das Album, also Opposites, das wollte ich dir sowieso tatsächlich. Also ich habe mich oft dran gedacht, dass ich speziell dir das mal nahelegen wollte, weil wir beide uns ja oft so mittelmäßig einig werden.
Ja.
Aber Opposites könnte ich mir vorstellen, dass das ein Album ist, das bei dir auch gut durchläuft.
Da höre ich mal rein. In das Neue und das Alte.
Ja. Schön.
Cool. Ja. So, liebe Leute, dann war's das doch mit unserer Folge XXV. Sehe ich das richtig?
Ja, es kann sein, dass wir jetzt die 2-Wochen-Rhythmus, den werden wir jetzt leicht reißen, weil ich jetzt 2 Wochen weg bin.
Dann danach.
Wir werden es wieder
gut machen. Wir werden es dann mit einer extra schmissigen Folge, weil da komme ich ja dann erholt aus dem Urlaub, da werde ich also brennen. Das ist
eine ganz andere Energie dann drin.
Wenn wir jetzt sofort abbrechen, dann sind wir auch genau eine Stunde lang, was ja irgendwie total schön wäre für das 25., für unser Jubiläum.
Also für das Viertelhundertste.
Ja, so sieht's aus. Also dann machen wir es doch so. Danke fürs Zuhören, alles Gute, gesund bleiben.
Tschüss, ciao, und
weiter
bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüssing, tschüss.